Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Am 7. Oktober, also vor einem halben Jahr, hat die Terrororganisation Hamas Israel überfallen. Dazu hat der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner heute Mittag bei uns im Programm gesagt:
Auf der einen Seite ist das ein so grauenvoller Terroranschlag gewesen, auch mit den Entführungen, die Geiseln sind ja immer noch in Haft. Und das hat ja das Schlaglicht darauf gelenkt, dass Israel gute Gründe hat, sich gegen den Terrorismus zu wenden und Unterstützung dabei auch braucht. Auf der anderen Seite ist das Opfer, das das gefordert hat in Sachen Humanität, so groß, dass man fürchten muss, dass wieder ganze Generationen neu im Hass gegeneinander aufwachsen.
Der SPD-Politiker Ralf Stegner bei uns im Programm. Wir blicken in dieser Sendung gleich ausführlich in den Nahen Osten. In Deutschland, auf die Innenpolitik blicken wir auch. Kinderehen sollen hierzulande auch in Zukunft verboten sein. Das Justizministerium hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Einzelheiten hören Sie gleich von unserer Korrespondentin. Und die Menschen in der Slowakei sind heute erneut aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen. In einer Stichwahl sollen sie sich zwischen dem sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini und dem liberalen Ex-Außenminister und Diplomaten Ivan Korczok entscheiden. Auch dazu gleich mehr im Anschluss an die Sendung um 20 vor 7. Also hören Sie wie gewohnt den Hintergrund. Heute Thema Afrika im Aufbruch, Nollywood und was Frauen sich wünschen. Wir beginnen diese Sendung in Israel. Ein halbes Jahr ist der Angriff der Hamas auf Israel nun schon her. Seitdem eskaliert die Gewalt. Nun wurde bekannt, Vertreter der Hamas wollen morgen nach Kairo, nach Ägypten reisen. Auch Katar ist involviert. Ein Thema, eine Waffenruhe im Gazastreifen. Bettina Meyer in Tel Aviv. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass es diesmal damit klappt?
Ja, die Hoffnungen, die sind natürlich sehr groß, aber gleichzeitig ist auch die Angst, dass es wieder nichts wird, sehr groß. Also es ist eigentlich hier für die Angehörigen der Geiseln eine permanente Achterbahnfahrt, auch für die vielen Menschen, die sich denen angeschlossen haben und auf die Straße gehen und zu protestieren für diese Waffenruhe, damit die Geiseln zurückkommen können. Und die haben das schon so oft erlebt, dass sich Delegationen in Katar, in Kairo oder in Paris zum Beispiel getroffen haben und wo es hieß, wirklich bis zuletzt, die Chancen sind gut und die Gespräche kommen voran und dann kam wieder die Nachricht, es wird nichts. Also natürlich ist die Hoffnung groß, aber auch gleichzeitig die Erwartung, dass es nichts wird.
Das zweite Stichwort bezüglich Kairo, morgen die Freilassung der Geiseln. Sie haben mir vorhin gesagt, dass zwei weitere Geiseln gestorben sind. Was ist denn bekannt? Was wissen Sie über den Tod der zwei Geiseln?
Ja, also es ist sehr tragisch, was da heute ans Licht gekommen ist. Also einmal eine 68-jährige Frau aus dem Kibbutz Nir Oz, Nähe vom Gazastreifen, wurde bekannt, dass die am 7. Oktober von einem israelischen Kampfhubschrauber getroffen wurde, der das Auto der Entführer beschossen hat und dabei eben versehentlich die Frau, also die Geisel, getötet hat. Mit ihrem Auto war auch die Familie, ihre Tochter und zwei Enkel, die allerdings überlebt haben und die Geschichte auch erzählen konnten. Und dann wurde bekannt, dass ein weiterer Mann, ein 47-jähriger Bauer und Friedensaktivist aus Nir Oz, gestorben ist, getötet wurde, so sagt es zumindest die israelische Armee, vom islamischen Dschihad in Gaza während der Geiselhaft. Es gab auch noch Aufnahmen, wie er gelebt hat in Gefangenschaft. Und das hat hier für große Aufregung auch hier bei den Menschen auf der Straße gesorgt. Die Schwester von Elat Katsir hat sich auch geäußert, gesagt, mein Bruder wurde lebend entführt. Er hätte gerettet werden können, wenn es eine Vereinbarung zur Freilassung der Geiseln gegeben hätte. Aber unsere Regierung ist feige und politisch motiviert und deshalb ist nichts passiert. Und jetzt schließen sich immer mehr tatsächlich Angehörige der Geiseln an, die sagen, Netanyahu macht das absichtlich, dass er diese Vereinbarung, diese ständigen Gespräche torpediert und entgleisen lässt. Und sie fordern jetzt auch Neuwahlen, haben nochmal Proteste für morgen angesetzt.
Lassen Sie uns von dieser innenpolitischen Perspektive sozusagen etwas wegrücken, die Perspektive weiten. Zu Beginn dieser Woche hat es einen Angriff gegeben auf die iranische Botschaft in Syrien und seitdem droht Teheran mit Vergeltung. Wie groß sind die Sorgen in Jerusalem?
Ja, die Sorgen, das sagt man natürlich in Israel nicht. Hier betont man immer die Stärke, aber man bereitet sich vor. Das Land ist in hoher Alarmbereitschaft. Man hat extra eine Urlaubssperre für die Kampfsoldaten verhängt. Man hat noch mehr Zivilisten aus der Bevölkerung als Reservisten in die Armee eingezogen, um die Luftabwehr zu verstärken. Man richtet sich innerhalb einer Woche hier auf einen direkten Angriff vor aus dem Iran. Das ist so erstmal zumindest in diesem Krieg nie da gewesen, dass hier möglicherweise Kampfdrohnen und Marschflugkörper aus dem Iran hier nach Israel gefeuert werden. Das ist das Szenario, von dem hier viele Medien reden. Und insofern ist die Sorge groß, zumindest in der Bevölkerung. Da gab es auch SMS, die getextet wurden an die Leute, dass sie sich mit bevorraten sollen in ihren Bunkern mit Wasser und Essen für eventuelle Stromausfälle. Das nehmen die Menschen hier sehr ernst. Ja, und außerdem werden hier die GPS-Signale gestört. Ich habe heute Nacht bin ich aufgestanden und habe auf mein Handy geschaut und bei Google Maps war ich nicht in Tel Aviv, sondern in Kairo. Und das macht das Militär, um hier die Drohnenangriffe zu stören.
Sie haben es vorhin erwähnt, Frau Meyer, innenpolitisch, also der Druck wegen der Nichtfreilassung der Geiseln, außenpolitisch der Druck auch der USA. Gibt es eigentlich irgendwelche Anzeichen dafür, dass der Druck auf Benjamin Netanyahu so groß wird, dass er von selber abtritt?
Das ist eigentlich unvorstellbar für Netanyahu. Er hat jetzt so lange durchgehalten. Netanyahu wird bestimmt nicht selber abtreten, so wie ich das ihn kenne und ihn einschätze. Er ist einfach ein Meister im Aussitzen, ein Meister auch im Schauspielern und gute Miene zum bösen Spiel machen. Hat ja auch nach diesem Luftangriff auf den Hilfskonvoi erstmal beim Krankenhaus, war sich beim Krankenhauspersonal bedankt, bevor er überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Also ist eigentlich so ein Meister im Runterspielen und dass er abtritt, weil also Bürger auf der Straße protestieren, die protestieren ja schon seit seinem Amtsantritt, das wird sicher nicht passieren.
Mit Einschätzungen aus Tel Aviv, Bettina Meyer, vielen Dank. Und wir bleiben im Nahen Osten, blicken auf ein Land ganz in der Nähe des derzeitigen Konfliktherdes, nach Jordanien, genauer auf das palästinensische Flüchtlingslager Jarasch. Dort träumen viele Menschen von einer Heimat, die sie nie gesehen haben. Ihre Vorfahren stammen aus dem Gazastreifen. Die Menschen leben allerdings seit Jahrzehnten in Jordanien und sind dort nie richtig angekommen. Jetzt machen sie sich Sorgen um ihre Verwandten in Gaza, denen ein ähnliches Schicksal droht, wie Anne Almeling berichtet.
Das Haus, in dem Amal Hassan ihre Gäste empfängt, hat zwei Stockwerke. Die 45-Jährige und ihre Familie gehören zu den Wohlhabenderen im Flüchtlingslager Jarasch, etwa 50 Kilometer nördlich von der jordanischen Hauptstadt Amman. Trotzdem reicht das Geld hinten und vorne nicht. Wir sind in einer schwierigen Situation. Es gibt keine Arbeit. Meine Kinder arbeiten nicht, weil sie aus Gaza stammen. Wenn es um Jobs geht, haben die Jordanier Priorität. Also sitzen meine Söhne hier ohne Arbeit rum. Sie tun mir leid. Auch 5 Jahrzehnte nach der Errichtung des Flüchtlingslagers Jarasch, das auch Gaza-Camp genannt wird, leben die Bewohner noch immer so, als seien sie nur vorübergehend hier. In Häusern zwar und mit Schulen und Krankenversorgung, aber auch mit ständiger Sehnsucht nach ihrer Heimat. Als Israel 1967 den Gazastreifen besetzte, flohen tausende Palästinenser nach Jordanien, in der Hoffnung, bald wieder zurückzukehren. Daraus wurde nichts. Ich wurde hier geboren. Gaza habe ich nie gesehen. Ich würde so gerne einmal dorthin. Die Hoffnung, dass das gelingt, ist durch den Krieg im Gazastreifen in noch weitere Ferne gerückt. 6 Monate nach dem Massaker der militant-islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober hat die israelische Armee zwar weite Teile des Küstenstreifens zerstört, ihr erklärtes Ziel, die Zerschlagung der Hamas und die Freilassung aller Geiseln, aber nicht erreicht. Stattdessen wurden palästinensischen Angaben zufolge mehrere 10.000 Menschen im Gazastreifen getötet. Ich habe den Eindruck, dass etwas in uns zerbrochen ist. Die meisten meiner Verwandten in Gaza sind ums Leben gekommen, ganze Familien wurden getötet. Meine Schwägerin ist zurzeit an der Grenze zu Ägypten. Manchmal funktioniert das Internet, dann kommunizieren wir. Ihre Situation ist tragisch. Sie sagt, sie finde nichts zu essen und dann weint sie. Mein Mann würde ihr gerne Geld schicken, aber das geht nicht. Vor dem Hintergrund des andauernden Krieges im Gazastreifen geraten die Schwierigkeiten der palästinensischen Flüchtlinge in Jordanien, vor allem der Menschen aus Gaza, in den Hintergrund. Anders als das Westjordanland war der Gazastreifen nie Teil von Jordanien. Die mangelnde Integration der Palästinenser aus Gaza habe auch politische Gründe, sagt der jordanische Politiker Jawad Anani.
They don't get citizenship.
Es gab eine Einigung zwischen Jordanien und der Palästinenserorganisation PLO. Die Palästinenser erhalten keine Staatsbürgerschaft in Jordanien, damit ihr Rückkehrrecht nicht in Vergessenheit gerät. Doch diese Strategie hat wenig Wirkung gezeigt. Bislang durfte kaum ein palästinensischer Flüchtling in seine Heimat zurückkehren. Sollten auch die noch im Gazastreifen verbliebenen Palästinenser vertrieben werden, hätten auch sie bald mit dem Verlust ihrer Heimat und mangelnden Perspektiven zu kämpfen, meint Amal Hassan aus dem Flüchtlingslager Jerash. Sie werden nicht zurückkehren können. Meine Großmutter ist nie in den Gazastreifen zurückgekehrt. Und mittlerweile bin ich, ihre Enkelin, 45 Jahre alt. Das Gleiche wird mit den Menschen aus Gaza geschehen, wenn sie ihre Heimat verlassen. Sie werden nicht zurückkehren können.
Lebenslang fremd palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen in Jordanien, Anna Almeling berichtete. Themenwechsel. Erneut hat Russland in der Nacht die Ukraine mit Drohnen und Raketen angegriffen. Andrea Beer.
Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden 3 von 6 Raketen und 28 von mehr als 30 Shahed-Drohnen abgefangen. In Kharkiv kamen mindestens 6 Menschen ums Leben und 11 wurden verletzt. Das teilte Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram mit. Zudem seien 9 Wohnhäuser getroffen worden, sowie ein Kindergarten, eine Tankstelle, ein Café, Verwaltungsgebäude und mehrere Autos und Lastwagen. Das erklärte die regionale Militärverwaltung. Am späten Freitagabend ließ Moskau auch die Stadt Saporischschja im Südosten des Landes wieder mit Raketen angreifen. Die regionale Militärverwaltung gab an, mindestens 4 Menschen seien getötet und 25 verletzt worden. Die nationale Polizei erklärte, Russland habe wieder 2-mal kurz hintereinander angegriffen, sodass auch Retter und Journalisten verletzt wurden. Nach Angaben der Stadtverwaltung in Saporischschja wurden fast 30 Wohnhäuser sowie Apotheken und Lebensmittelläden beschädigt. Unterdessen erklärte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR auf seiner Webseite, dass im südrussischen Gebiet Rostow eine Ölpipeline gesprengt worden sei. Infolge seien Pumpen beschädigt und russische Tanker im Hafen der Stadt Azov könnten nicht mehr beladen werden. Der ukrainische Militärgeheimdienst bezeichnete die Pipeline als militärisches Objekt Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Andrea Beer, wir blicken auf die deutsche Innenpolitik. Kinderehen sind in Deutschland verboten. Sie sollen es auch in Zukunft bleiben. Das Justizministerium hat gestern einen Entwurf für ein Gesetz vorgelegt. Das Ziel, den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Umgang mit im Ausland geschlossenen Ehen von Minderjährigen Rechnung zu tragen. Bedeutet Hausaufgaben für Länder, für Verbände. Diese haben jetzt bis Mitte April Zeit, zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen, wie aus Berlin Gudula Geuter berichtet.
Vor kaum mehr als 2 Wochen diskutierte der Bundestag über Kinderehen und im Befund waren sich die Vertreter aller Fraktionen einig mit Leni Breimeyer, SPD.
Kinderehen sind Kindesmissbrauch.
Kinderehen zerstörten Chancen, Zukunft, Leben, so formulierte es Katrin Helling-Plan, FDP.
Die Folgen von Kinderehen sind dramatisch. Die Kindheit endet abrupt, die junge Ehefrau geht oft nicht mehr zur Schule, sondern hat sich um den Haushalt zu kümmern. Das hat natürlich auch Folgen für die Möglichkeiten, später selbst erwerbstätig zu sein. Zumeist bedeutet eine frühe Ehe auch, dass diese Frauen sehr jung Kinder bekommen. Das ist gesundheitlich besonders risikoreich für Mütter und Kinder. Auch Opfer von häuslicher Gewalt werden jung verheiratete Frauen besonders oft.
In Deutschland können Minderjährige keine Ehe schließen, seit 2017 auch nicht mehr 16- oder 17-Jährige im Einzelfall. Auseinandersetzen muss sich der Staat aber mit Ehen, die im Ausland nach dortigem Recht gültig geschlossen wurden. UNICEF geht davon aus, dass weltweit 640 Millionen Mädchen und Frauen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet wurden. Auch Männer und Jungen sind, wenn auch weit weniger, betroffen. Umfassende Statistiken für Deutschland gibt es nicht. Klar ist aber, die Fälle stiegen 2015/16 mit den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen an. Und die damalige Große Koalition entschied, war einer der Ehepartner bei der Heirat unter 16, ist die Ehe in Deutschland ungültig. Vor einem Jahr entschied das Bundesverfassungsgericht, ja, das durfte der Gesetzgeber so regeln, aber nicht einfach so. Denn sonst stünde möglicherweise gerade der Ehepartner, der geschützt werden soll, im Regen. Lamia Kador von den Grünen zählte im Bundestag die möglichen Folgen auf.
Viele Mädchen und Frauen befinden sich dann in einer Situation, in der sie jegliche mit der Ehe einhergehenden Ansprüche verlieren würden. Zugewinnausgleich, Unterhalt für sich und eventuelle Kinder, Erbansprüche und so weiter. Dazu kommt auch eine mögliche soziale Ächtung, das Kind einer Mutter zu sein, die selbst noch ein Kind war, als sie die Ehe geschlossen hat oder geschlossen wurde.
Der Referentenentwurf, den Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, nun vorgelegt hat, regelt nur einen Teil dieser Folgen. Er sieht zum einen vor, dass die bei Heirat Minderjährigen sich nach dem 18. Geburtstag für diese Ehe entscheiden können. Und für ungültige Ehen normiert er Unterhaltspflichten wie nach einer Scheidung. Das hat für eine Übergangszeit auch schon das Bundesverfassungsgericht so angeordnet. Fragen des Güter- und Erbrechts fehlen im Entwurf. Sie ließen sich auch ohne eigene Regelung klären, heißt es in der Begründung. Ende Juni wird das bisherige Gesetz ungültig, so die Verfassungsrichter. Ohne neues Gesetz hieße das, das betonte Günther Krings, CDU, im Bundestag.
Auch alle Kinderehen wären wieder gültig. Junge Mädchen müssen zurück in Zwangsverbindungen. Und diejenigen, die inzwischen vielleicht als Volljährige einen Partner ihrer Wahl geheiratet haben, würden von dieser Ampelregierung in eine grundsätzlich ja strafbare Doppelehe gezwungen.
Bis in 8 Wochen müssen also das Bundeskabinett, Bundestag und Bundesrat über das neue Gesetz zu Kinderehen entscheiden.
Gudula Götter berichtete aus Berlin. Wir bleiben bei deutscher Innenpolitik. So viele Straftaten wie seit 2016 nicht mehr, verzeichnete die neue polizeiliche Kriminalstatistik. Bianca Schwarz.
Im letzten Jahr wurden insgesamt fast 6 Millionen Straftaten in Deutschland registriert. Vergleicht man das mit dem Jahr 2019, also dem letzten Jahr ohne Corona-bedingte Einschränkungen, ist das ein Anstieg von über 9%. Besonders 3 Bereiche sind auffällig. Es gab deutlich mehr Gewalttaten, +18%, deutlich mehr tatverdächtige Kinder und Jugendliche, +43% und deutlich mehr nicht-deutsche Tatverdächtige, +17%. Wichtig zu wissen, in dieser Statistik werden nur Tatverdächtige aufgeführt, nicht tatsächlich überführte Täter. Für den Anstieg der Zahlen werden verschiedene Ursachen diskutiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nennt zum Beispiel die gestiegene Armut, eigene Gewalterfahrungen von Tatverdächtigen durch Terror und Flucht und bei Kindern und Jugendlichen schwerwiegende psychische Folgen durch die Pandemieeinschränkungen. Gleichzeitig sagt die Innenministerin, keine dieser Ursachen sei eine Rechtfertigung für die Gewalt. Die Aufklärungsquote ist leicht gestiegen und lag im letzten Jahr bei rund 58%. Am Dienstag wird das Bundesinnenministerium die polizeiliche Kriminalstatistik 2023 offiziell vorstellen. Sie liegt dem ARD-Hauptstadtstudio in Teilen vor.
Bianca Schwarz. Trotz des Dublin-Abkommens konnten die Behörden in Deutschland im vergangenen Jahr fast 70.000 Migranten nicht in ein anderes EU-Land abschieben. Lothar Lenz.
Nach dem sogenannten Dublin-Abkommen können Flüchtlinge, die aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland kommen, zurückgeführt werden. Griechenland und Italien zum Beispiel nehmen aber seit 2 Jahren praktisch keine Dublin-Flüchtlinge mehr zurück, weil die eigenen Aufnahmemöglichkeiten erschöpft seien. Selbst mit den beiden Nachbarländern Frankreich und Österreich kamen im vergangenen Jahr mehr als 6.000 Rückführungen nicht zustande. Auf deutscher Seite scheitern die Verfahren oft daran, dass die Ausländerbehörden die vorgeschriebene Ausreisefrist von 6 Monaten verpassen. Die Union im Bundestag kritisiert das Dublin-Verfahren innerhalb der EU als dysfunktional. Da die Versorgung von Flüchtlingen in anderen EU-Staaten schlechter sei, reisten Betroffene vermehrt in die Bundesrepublik weiter und stellten hier erneut einen Asylantrag, auch wenn sie woanders bereits einen Schutzanspruch hätten. Nach der Statistik des Bundesinnenministeriums scheiterten im vergangenen Jahr allein 10.000 geplante Abschiebungen daran, dass die Personen untergetaucht waren, nicht angetroffen wurden oder in einem Kirchenasyl Schutz gesucht hatten. Die EU hatte sich zuletzt nach jahrelangem Ringen auf eine Reform ihres Asylsystems geeinigt. Danach sollen die Außengrenzen besser überwacht werden und die Mitgliedstaaten zu mehr Solidarität verpflichtet.
Lothar Lenz. Mehrere tausend Menschen haben sich in der ungarischen Hauptstadt Budapest versammelt, um gegen Viktor Orbán zu demonstrieren. Wolfgang Fichtel.
Sie schwenken ungarische Fahnen und rufen: Orbán, verschwinde. Gekommen sind sie, um Peter Madzsár zuzuhören, der Ungarns Regierungschef Viktor Orbán herausfordern will. Vor kurzem war Madzsár, 43, Jurist, ein bürgerlich-konservativer, noch einer aus den Reihen der Fidesz, der Partei Viktor Orbáns. Doch dann fing er an auszupacken, nannte Orbáns Ungarn einen Mafiastaat und legte Beweise dafür vor. Nichts wirklich Neues, aber glaubwürdig durch Insiderkenntnis. Seitdem sammelt Peter Modjar Anhänger. Erwartet wird, dass der ehemalige Fidesz mal eine oppositionelle Kleinpartei findet, mit der er schon zur Europawahl antreten kann. Mindestens 10%, vielleicht auch mehr, trauen ihm neueste Umfragen zu. Auslöser für die Proteste und wohl auch für Modjars Start in die Politik war der Skandal um die Begnadigung eines Komplizen eines pädophilen Schuldirektors. Staatspräsidentin Katalin Nowak trat deswegen zurück. Ex-Justizministerin Judith Varga musste auf die Spitzenkandidatur der Fidesz für die Europawahl verzichten. Das seien aber nicht die wirklich Verantwortlichen gewesen, so Modjar, der mit Judith Varga verheiratet war.
Wolfgang Fichtel. Von Ungarn ins Nachbarland in die Slowakei. Runde 2. Stichwahl heute der Präsidentschaftswahl bedeutet, fast 4,5 Millionen Menschen sollen sich entscheiden zwischen dem sozialdemokratischen Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini auf der einen und dem liberalen Ex-Außenminister und Diplomaten Ivan Korczok auf der anderen Seite. In der ersten Runde hatte Korczok überraschend mit 5,5 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen. Prognose für heute, es wird knapp. Kilian Kirchesner.
Seit 7 Uhr morgens sind die Wahllokale geöffnet. Schon in den ersten Stunden zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Das beherrschende Thema ist der russische Überfall auf die Ukraine. Die Slowakei grenzt direkt an die Ukraine an. Natürlich war die Ukraine für mich ein wichtiges Thema, sagt dieser Wähler in Bratislava. Es heißt ja, wir wollen Frieden und keine Waffen. Aber ohne die Waffen würden die Russen die Ukrainer überrennen und wir hätten sie bald hier an unserer Grenze. Eine andere Wählerin stimmt zu. Dem Land die Möglichkeit zu nehmen, sich zu wehren, ist weder demokratisch noch schafft es Frieden. In der Haltung zur Ukraine unterscheiden sich auch die beiden Kandidaten. Peter Pellegrini tritt als Kandidat der linkspopulistisch-nationalistischen Regierungskoalition an. Er unterstützt den Kurs der Regierung, die Waffenlieferungen einzustellen und verspricht, so wörtlich, Ruhe für die Slowaken. Sein Gegner Ivan Korczok ist parteiloser Kandidat und spricht von einer trügerischen Ruhe. Er wird von der liberalen Opposition und weiten Teilen der Zivilgesellschaft unterstützt. Beide Kandidaten haben eine lange politische Erfahrung. Ivan Korczok war slowakischer Außenminister und hat sein Land vorher als Diplomat im Ausland vertreten. Peter Pellegrini wiederum, der Kandidat der Regierung, ist seit 20 Jahren in der Politik, war Bildungsminister und 2 Jahre lang Premierminister. Seine Anhänger hat er sowohl im linken Lager als auch unter den Nationalisten, die in der Slowakei traditionell eine große Wählergruppe stellen. Die Pellegrini-Wähler bauen auf seine politische Erfahrung, so wie dieser Wähler.
Pellegrini.
Der gefällt mir am besten von allen Kandidaten. Am meisten hat mich überzeugt, was er für die Menschen getan hat, der Pellegrini.
Pellegrini.
Die aktuelle Regierung in Bratislava hat umstrittene Gesetzesvorhaben angestoßen, zum Beispiel eine Justizreform, die es erschweren würde, einige Korruptionsdelikte zu verfolgen. Kritiker fürchten, der Regierungschef Robert Fico könnte einen ähnlichen isolationistischen Kurs einschlagen wie Viktor Orban im benachbarten Ungarn. Wie gut er damit durchkäme, hängt auch am Ergebnis der heutigen Präsidentschaftswahl. Wahlberechtigt sind 4,3 Millionen Slowaken, gewählt werden darf nur in der Slowakei selbst. Eine Briefwahl ist nicht vorgesehen. Aus dem benachbarten Tschechien fahren deshalb heute sogar Sonderzüge in Richtung Bratislava, damit die Bürger ihre Stimme abgeben können. In den Meinungsumfragen zeichnet sich ab, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden dürfte.
Kilian Kirchgessner berichtet, eine schwere Schneeschmelze sorgt in Russland und in Kasachstan für gewaltige Überschwemmungen. Björn Blaschke berichtet.
Die Zeit der Schneeschmelze im Frühling lässt fast jedes Jahr die Pegelstände der Flüsse in Russland steigen. Dieses Jahr führt der Fluss Ural jedoch besonders viel Wasser. An manchen Stellen stieg der Pegel innerhalb weniger Stunden um 4 Meter. In der Stadt Orsk, in der russischen Region Orenburg, nahe der Grenze zu Kasachstan, führte das plötzliche Anschwellen des Ural zu einem Dammbruch. Tote soll es bisher nicht gegeben haben, aber mehr als 2500 Häuser wurden überschwemmt. Rettungsteams brachten mehrere tausend Menschen in Sicherheit und räumten 6000 Haushalte, heißt es in Moskau. Derweil eröffnete die zuständige Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Fahrlässigkeit und Verletzung von Sicherheitsvorschriften wegen des Dammbruchs in Orsk. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Stadtverwaltung von Orsk noch vergangenen Monat verwarnt worden wegen, Zitat, eines Verstoßes gegen die Gesetzgebung zum Schutz der Bevölkerung und der Gebiete von natürlichen und von Menschen verursachten Notfällen. Auch Kasachstan ist vom hohen Pegelstand des Ural betroffen. Präsident Tokajew nannte die Überschwemmungen eine der schlimmsten Naturkatastrophen der vergangenen 80 Jahre in Kasachstan.
Björn Blaschke, wir kommen zum Sport mit Raphael Späth.
Ja, und wir beginnen natürlich mit der Fußball-Bundesliga, der 28. Spieltag heute und wohl die endgültige Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft, das kann man wohl so sagen. Der Tabellenzweite, der FC Bayern München, verspielt nämlich bei Aufsteiger Heidenheim einen 2:0 Vorsprung und verliert am Ende mit 2:3. Philipp Sommer.
Der Aufsteiger dreht durch, dreht die Partie gegen Bayern und stürzt den Rekordmeister noch tiefer in die Krise. Zur Pause sah nach den späten Treffern von Kane und Gnabry und drückender Überlegenheit der Bayern alles nach einer klaren Sache für die Münchner aus. Aber innerhalb von 90 Sekunden schaffte Heidenheim den Ausgleich. Sessa und Kleindienst mit den Treffern in der 50. und 51. Minute gegen defensiv schwache Bayern. Die Münchner verpassten Großchancen durch Kane und Tell und so machte Tim Kleindienst in der 79. Minute mit dem 3:2 den Heidenheimer Sensationssieg perfekt.
Also der FC Bayern verliert und der Tabellenführer Bayer Leverkusen, der gewinnt bei Union Berlin mit 1:0 und vergrößert damit den Vorsprung in der Tabelle auf jetzt 16 Punkte. Jakob Rüger.
Dieser Auswärtssieg war ein Meisterstück von Bayer Leverkusen. Beim Erfolg gegen den 1. FC Union kontrollierte die Werkself das Spiel und den Gegner. Als sich alle auf ein torloses Unentschieden zur Pause einstellten, wurde es ereignisreich. Erst sah Unions Gosens gelb-rot, dann bekam Leverkusen einen Handelfmeter, den Florian Wirtz zur verdienten Führung eiskalt verwandelte. Union fehlten im zweiten Durchgang in Unterzahl die spielerischen Mittel. Die Werkself brachte die Führung über die Zeit. Mit dem 1:0 Auswärtserfolg kann Bayer Leverkusen schon am nächsten Spieltag gegen Bremen aus eigener Kraft vorzeitig deutscher Meister werden.
Um die Meisterschaft mitkämpfen wollte in dieser Saison eigentlich auch RB Leipzig. Jetzt geht's für die Leipziger im Saisonendspurt noch um den Einzug in die Champions League. Umso wichtiger heute der 4:1 Auswärtssieg in Freiburg, den Detlef Lindner zusammenfasst.
Das war eine einseitige Angelegenheit. Bereits nach einer knappen Stunde führte RB Leipzig vollkommen verdient mit 4:0. Herausragend dabei Loris Openda, der selbst 2 Tore machte und dazu auch noch Leipzigs 4. Treffer durch Šeško vorlegte. Haidara hatte RB früh mit 1:0 in Führung gebracht. Bei Freiburg ging lange Zeit kaum etwas. Kassierte Konter am laufenden Band, schoss dazu auch noch einen Strafstoß durch Höhler nur an die Leipzig-Latte. Alleine der eingewechselte Grifo traf für den viel zu spät auf Sportclub zum 4:1.
Immerhin ein Ehrentreffer also für die Freiburger. Der blieb dem Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 heute verwehrt. Die Darmstädter unterliegen beim direkten Konkurrenten in Mainz mit 0:4. Florian Winkler.
Mainz gelang ein Big Point im Abstiegskampf. Gegen Darmstadt waren die Rheinhessen von Beginn an druckvoller und kamen zu Chancen. Der Tabellenletzte dagegen war um Zugriff bemüht, blieb aber meistens wirkungslos. Dem FSV gelang durch Hanko Olsen nach einer guten halben Stunde der verdiente Führungstreffer. Auch nach der Pause die 05er aktiver und offensiver. Doch erst nach einer guten Stunde traf Gruder zum 2:0. Die Lilien phasenweise mit Einsatz und Leidenschaft unterwegs, aber im Spiel nach vorne einfach zu harm und ideenlos. Lee besiegelte dann per Doppelpack den 4:0 Endstand. Der Mainz auf dem Relegation Platz hält mit nur noch 3 Punkten Abstand auf einen Nicht-Abstiegsrang. Darmstadt kann fast schon für die zweite Liga planen, hat jetzt bereits 9 Punkte Rückstand auf den FSV.
Weiter Hoffende dürfen dagegen die Fans des 1. FC Köln. Die Kölner momentan auf Platz 17 haben im Abstiegskampf heute einen wichtigen 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum eingefahren. Die Kölner drehen das Spiel in der Nachspielzeit. Dementsprechend enttäuscht ist natürlich Bochums Trainer Thomas Letsch nach der Partie.
Ja, im Moment ist logisch bei mir. Ich glaube, bei allen Beteiligten herrscht eine große Leere. Zum wiederholten Mal kriegen wir in der Nachspielzeit nicht nur ein Tor dieses Mal, sondern 2 Tore und gehen dann ganz ohne Punkte nach Hause in einem Spiel, das natürlich davon geprägt war, dass es ein sehr, sehr entscheidendes Spiel für beide Mannschaften war, wo wir eigentlich den Spielverlauf auf unsere Seite bringen mit der 1:0-Führung und schaffen es halt wieder, dann den FC Köln zurückzubringen ins Spiel. Und das tut weh.
Sagt Bochums Trainer Thomas Letsch. Und zum Schluss noch zum Radsport und zum Eintagesrennen Paris-Roubaix. Ein Klassiker im Rennkalender. Das Rennen der Frauen heute gewinnt die Belgierin Lotte Kopecky. Holger Gerska war mit dabei.
Bei Temperaturen knapp über 20 Grad, aber einer Menge Wind und vor allem viel Wasser auf dem Kopfsteinpflaster lieferten sich die Frauen ein temperamentvolles, ein abwechslungsreiches Rennen mit vielen wechselnden Spitzengruppen, in denen allerdings die drei deutschen Starterinnen Linda Riedmann, Franziska Koch und Romy Kasper keine Akzente setzen konnten. Letztlich landete das Trio auf Plätzen zwischen 32 und 47. Nach dem Rücktritt von Lisa Brennauer hatte der deutsche Radsport bei den Frauen keine Expertin mehr für Kopfsteinpflasterrennen. Entschieden wurde diese vierte Auflage von Paris-Roubaix für die Frauen im Sprint eines sechsköpfigen Ausreißerfeldes. Das stärkste Finale fuhr die Weltmeisterin, die Favoritin Lotte Kopecky aus Belgien, gewann Paris-Roubaix.
Berichtet Holger Gersker und ausführliche Hintergrundinformationen aus der Sportwelt gibt es dann hier im Programm gleich ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag.
Raphael spielt mit dem Sport. Vielen Dank. Das war's von uns. Das war's mit dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Ein Hörtipp noch an dieser Stelle. In unserer Kommentarsendung um 6:55 geht es um 75 Jahre NATO, Russland und keine roten Linien. Am Mikrofon bis hierhin Daniel Heinrich. Schönen Abend. Bis bald.